Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wir loben dich, Herr, für deine wunderbare Person und für dein wunderbares Werk. Herr, wir möchten erkennen, was die Hoffnung deiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes in allen Heiligen ist. Wir bekennen dir auch heute Morgen unsere Blindheit. Öffne unsere Augen, Herr. Wir sehen die Schönheit des Herrn in deinem Tempel. Lob den Herrn. Lass uns gemeinsam diese Verse weiterlesen in Epheser 2. Fangen nochmal an in Vers 10 und lesen bis Vers 13, alle gemeinsam. Lob den Herrn, sein Werk sind wir. Amen. Denn sein Werk sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Deshalb denke an, dass wir einst in der Sohn im Verlust gute Schritte nehmen von der sogenannten Beschreibung, die mit der Hand von Fleisch geschieht. Dass wir zu jener Zeit von Christus getrennt waren, ausgeschlossen von Bürgerrecht Israels und fremd in Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden in dem Blut Christi. Deshalb denkt daran. Dem Paulus ist es in diesem Brief wirklich ein Anliegen, diesen Blick zurück zu machen, um uns das Werk des Herrn umso strahlender vor Augen zu malen. Schaut mal zurück, was ihr wart. Ja? Auch euch, die ihr tot wart, so fängt dieses Kapitel an. Und wir hatten ja gestern Morgen einen starken Eindruck, wie dieses Leben ohne Gott ist, ohne Hoffnung, wie es war vor unserer Wiedergeburt, aber wie es eben auch ist, wenn wir in unserem Selbst bleiben. Und es ist mir heute Morgen ein Anliegen, da nochmal wie Paulus den Finger drauf zu legen. Und es ist uns ein Anliegen auch gewesen jetzt in der Vorbereitung, es nicht nur in die Zeit zurückzuversetzen, bevor wir gläubig waren, sondern wir möchten so einen Schrecken haben vor diesem Leben ohne Gott. Der Paulus hatte geschrieben in Vers 3, unter welchen auch wir alle einst ein Leben führten in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die anderen. Als Ungläubiger kann ein Mensch nichts anderes machen. Er kann nur so leben. Er hat nur diese Natur. Aber wir Christen sind davon nicht frei. Unser Fleisch bleibt unser Fleisch. Und wir haben täglich diesen Kampf, wo ich lebe. Lebe ich fern von Gott? Lebe ich in der Einheit mit Gott. Wir kennen das, wir rutschen immer wieder in unser Selbst hinein, in unsere Gedanken hinein, in den Willen des Fleisches. Das will ich jetzt, das mache ich jetzt, das gönne ich mir jetzt. Das ist Willen des Fleisches, Willen der Gedanken. Und Paulus bringt es hier auf den Punkt, er sagt, ohne Hoffnung. Und ohne Gott in der Welt. Geschwister, diese kleinen Satzteile, die haben mein Herz getroffen. Ohne Hoffnung. Ich kann gläubig sein. Ich kann im Gemeindeleben aufgewachsen sein. Hier Woche für Woche die Versammlungen besuchen. Und dennoch ein Leben führen ohne Hoffnung. Ohne Gott. Wir sind umgeben von Hoffnungslosigkeit. Schauen in unsere Arbeiten, in unsere Klassen, in unsere Nachbarschaften, hoffnungslos. Paulus sagt, fremd den Bündnissen der Verheißung. Er benutzt hier im Epheserbrief dieses Bild zwischen Juden und Griechen oder Juden und Heiden und sagt, als ihr noch Heiden wart, wart ihr fremd den Bündnissen der Verheißungen. Zwei Kapitel später benutzt der Paulus dieses Wort noch einmal im Kapitel 4, Vers 18, die in ihrem Verstand verfinstert sind, fremd geworden dem Leben Gottes. Das war das Ziel Satans, den Menschen zu entfremden von Gott. Ihr werdet sein wie Gott, ihr braucht ihn nicht mehr. Ihr könnt selber unterscheiden, fremd. Und ich möchte immer wieder mich selber prüfen, wie sehr kenne ich diesen Gott? Herr, gib mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich völlig zu erkennen, dein Herz zu kennen, deinen Herzenswunsch zu kennen und im Gegenzug mein Selbst, meine Gottferne auch abzulehnen, zu hassen. Mein Leben ohne Hoffnung zu hassen und sagen, nein, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Die Menschen der Welt, die Ungläubigen, sie können nur hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Wie oft habt ihr das gehört in den letzten Tagen? Das Jahr endet in ein paar Tagen. Ach, nächstes Jahr wird es hoffentlich besser. Auf was hoffen die Menschen in dieser Zeit? Ohne Hoffnung, ohne Gott in der Welt. Geschwister, auf was hoffen wir denn? Haben wir genauso dieses Denken schon in uns? Hoffentlich wird es besser. Weil wir so beeinflusst werden von außen, weil wir es nur dauernd hören. Paulus beschreibt es in Galater, Kapitel 3. Und da nimmt er ja Bezug auch auf das Frühere. Galater 3, Vers 10. Alle, die aus den Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Auch wir, Geschwister, können unter dem Fluch leben. Natürlich sind wir versetzt. Aber wenn ich mein Leben ohne den Herrn lebe, ich bin unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was geschrieben steht, in dem Buch des Gesetzes es zu tun. Ja, diese Galater haben versucht, etwas für Gott zu tun. Sie hatten angefangen im Geist und Paulus hat gewarnt, dass sie nicht im Fleisch vollenden, im Fluch enden. Ich springe hier kurz in Epheser 2 ans Ende von diesen Versen, die ihr einst ferne wart. Er sagt es nochmal, die ihr ferne wart. In Vers 12, ohne Hoffnung, ohne Gott, die ihr einst ferne wart. Und ich möchte heute Morgen einen Eindruck geben von dem, was uns vom Herrn entfernt. Es ist so ein kleiner Satz, die ihr einst ferne wart. Was macht uns fern von unserem Gott? Lass uns mal ins Alte Testament gehen. In Jesaja, Kapitel 59, Vers 2. Und ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das sagt der Prophet Jesaja hier nicht zu Ungläubigen, zu Heiden. Er spricht es zum Volk Gottes. Eine Scheidung gemacht zwischen uns und unserem Gott. Mit all dem, was wir schon in diesen letzten drei Versammlungen gehört haben, Geschwister, es geht nicht darum, dass wir sagen, naja gut, also in Drogen bin ich nicht verfallen, wie wir das gestern gesehen haben, an einem Beispiel. Betrifft mich nicht, ich bin ja gerettet. Wir brauchen auch da ein gesundes Bewusstsein, wenn wir sündigen. Es scheidet uns von unserem Gott. Und wir sind genau gleich in der Situation wie hier, fern vom Angesicht. Wir denken vielleicht, wir sind so nahe noch, wir sind ja da. Aber der Prophet sagt,
Herrn, ja, Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört.
Vielleicht bete ich manchmal für eine Sache und bete nochmal und er hört nicht. Ist auch gut, dann mal zu prüfen, Herr, gibt es irgend noch eine Sünde, die mich von dir scheidet, dass du nicht hören kannst?
Ein paar Kapitel weiter vorne beklagt sich der Herr auch nochmal über die Sünde in Jesaja 43, Vers 24. Du hast mir nicht für Geld Würzrohr gekauft, noch mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich gesättigt.
Da waren Opfer da. Da war Fett der Schlachtopfer. Der Herr wurde nicht satt davon.
Warum? Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden.
Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. So können wir den Herrn ermüden mit Sünden. Eine Taktik des Feindes ist es, das zu verschleiern oder zu relativieren. Ist doch nicht so schlimm. Machen andere doch auch.
Mir geht es hier wirklich darum, in diesen Versen, die wir in dem Kapitel am Anfang gelesen haben, den Willen der Gedanken, Willen des Fleisches zu tun. Einfach dem nachzugehen, was ich so denke. Vielleicht über Geschwister.
Schnell habe ich einen lästernden Gedanken in mir. Vielleicht bringe ich ihn sogar zum Ausdruck. Ich sage es vielleicht nicht, aber vielleicht schreibe ich es jemandem.
Sünden. Willen des Fleisches trennt von Gott.
Aber der Herr hat einen Weg. Er hat sein Blut dafür gegeben. Nahe geworden in dem Blut Christi. Und ich möchte die nächsten paar Minuten damit verbringen, mit euch zusammen zu betrachten, was das für den Herrn gekostet hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit diesem Begriff des Blutes Christi umgeht, was ihr für einen Eindruck habt von dem, was der Herr erlitten hat. Wir singen es viel und wir lesen es hier so in einem Halbsatz. Nahe geworden in dem Blut Christi. Und prüft euch mal selber. Ich habe mich selber auch geprüft, wie viel ich das einfach so abhake. Als gutes Wissen, gesunde Lehre, die ich mal irgendwann gelernt habe in meiner Jugend, als Kind schon gelernt habe zu beten, danke Herr Jesus für dein Blut. Aber der Geschmack ist vielleicht ein bisschen fade geworden. Und deswegen möchte ich heute Morgen ein paar Minuten benutzen, dass wir diesen Herrn betrachten, was er erlebt hat. Wir bleiben noch in Jesaja und gehen in Kapitel 53, was das Leben des Herrn beschreibt bis am Kreuz. Sein menschliches Leben, das, was wir tagtäglich erleben an uns selber. Was hat der Herr erlebt?
Jesaja 53, Vers 3, ich kann sogar Vers 2 in der Mitte anfangen. Als wir ihn ansahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten.
Du siehst einen Menschen damals, vor 2000 Jahren, kein Gefallen daran. Kein großer, stattlicher Mann, nachdem man sich umdreht und denkt, wow, der König von Israel.
Es geht weiter. Vers 3, er war verachtet.
Geschwister, unser Gott ist auf die Erde gekommen und hat sich verachten lassen. Mit einem Ziel, uns nahe zu bringen durch sein Blut. Nahe zu Gott. Nahe in dieses Werk Gottes, was wir jetzt heute sind. Dafür hat er sich verachten lassen. Der eine oder andere unter uns hat vielleicht Verachtung schon erlebt. In der Klasse oder an der Arbeitsstelle. Verachtet. Dass man die Augen verdreht. Das tut ganz schön weh.
Hier steht es so. Er war verachtet.
Von den Menschen verlassen. Du läufst
Jemand kommt dir entgegen und der wechselt die Straßenseite, um bloß nicht dir zu begegnen. Das hat der Herr 3,5 Jahre erlebt. Lies doch nochmal das Neue Testament, die Evangelien, wo der Herr war und sie lauerten ihm auf, haben sich versteckt irgendwo und nur zugehört, ob sie ihn irgendwo fangen können. Das hat der Herr an seinem menschlichen Leben erfahren, in dem vollen Bewusstsein, ich werde eines Tages mein Blut vergießen. Eines Tages werde ich dich erkaufen und dafür leide ich heute. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Das ist unser Herr gewesen. Mit Leiden vertraut. Ja, wir leiden. Der eine mehr, der andere weniger. Manche Schüler leiden vor einer Klassenarbeit, vor einer Klausur. Anderen fällt es leichter. Der Herr, er war mit Leiden vertraut. Sogar noch schlimmer wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Und wenn wir an das Ende seines Lebens gehen, da beschreibt der Evangelist auch ein bisschen, was er erlitten hat. Matthäus Kapitel 26. Ich möchte einfach mit dem Wort einen Eindruck geben, was der Herr erlitten hat, um uns nahe zu bringen. Matthäus 26, Verse 67, das war ganz am Ende. Sie haben ihn schon gefangen genommen. Judas hatte ihn verraten. Wie falsch, ihn zu küssen, damit die Soldaten wissen, das ist der, den müsst ihr nehmen. Listig, hinterhältig. Und jetzt in Vers 67, da ist er ja schon vor dem Synedrium. Daraufhin spielen sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Bist du schon mal verprügelt worden? Ist dir schon mal ins Gesicht gespuckt worden? Mir nicht. Der Herr hat es erlitten, um uns nahe zu bringen. All das steckt in diesem kleinen Satz, nahe in dem Blut Christi. Ein Kapitel weiter wird es noch härter. Matthäus 27, Verse 26, folgende. Da gab er ihnen den Barabbas los. Viele von euch kennen diesen Barabbas oder diese Begegnung. Es ging darum, vor dem Fest einen freizulassen, einen Verbrecher. Pilatus hat gesagt, okay, hier gibt's einen, Jesus, den könnt ihr doch haben, können wir wieder freilassen, der hat doch nichts Schlimmes getan. Und dann gibt's diesen Barabbas, diesen Verbrecher, und sie haben gesagt, wir wollen den Barabbas. Was passiert mit dem Herrn? Da gab er ihnen den Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und lieferte ihn aus, dass man ihn kreuzigte. Wer hat diesen Vers schon mal gelesen? Darf ich mal kurz hier in der Halle Handzeichen haben? Kennen wir alle. Wer von euch weiß, was Geißeln heißt? Ich beschreibe es mal ganz kurz. Eine Geißel ist eine Peitsche mit nicht nur einer Kordel, sondern mehreren Kordeln. Und am Ende hat es spitze Knochen. Damit ist der Herr ausgepeitscht worden. Wir lesen hier, ließ er geißeln. Wir lesen drüber hinweg. Geschwister, lass uns einen Eindruck bekommen. Was unser Herr gelitten hat, in dem vollen Bewusstsein, ich will dich nahe bringen zu Gott. Zurückkaufen. Das erleide ich, damit wir nahe, alle nahe werden konnten. Das ist doch wunderbar. Dann geht's weiter. Sie haben ihn ja dann, ich überspringe das jetzt, um der Zeit willen, sie haben ihm noch diese Dornenkrone aufgesetzt, großen, langen Dornen in den Kopf reingedrückt, um ihn zu verspotten, um ihn zu foltern. Man kann es ja nicht anders sagen. Heute ist sofort ein Aufschrei, wenn Menschen gefoltert werden, zu Recht. dieser Herr hat das alles erlitten, in dem vollen Bewusstsein, ich werde an dieses Kreuz gehen und durch mein Blut alle erkaufen. Nahe bringen in mein Werk. Lob den Herrn. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ja, und dieser Tod, Geschwister, er ist nicht einfach nur ein Stellvertreter-Tod, wie es so landläufig gesagt wird. Ich hätte sterben müssen, da kam jemand anders, ist gestorben und dann ist wieder gut. Nein, den Herrn hat es sehr viel gekostet, weil er uns geliebt hat. Weil er vor Augen hatte, ich will meine Gemeinde haben. In Lukas 22 ist diese Begegnung kurz vor dem Tod. Das ist noch zeitlich ein bisschen vor dieser Begebenheit, die ich gerade beschrieben habe. Da ist er mit seinen Jüngern zusammen und setzt das Mahl des Herrn ein. Und nimmt das Brot und nimmt den Kelch. Heute Abend haben wir hier, zumindest in Stuttgart, die wunderbare Gelegenheit, das wieder zu feiern. Und er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Überlies das nicht einfach. In meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir wissen aus Johannes 19, dass da Blut und Wasser herausgeflossen ist. Das war nicht einfach nur eine Blutspende. Da war viel Blut vergossen worden. Und er sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und der neue Bund, das wissen wir aus Hebräerbrief, heißt, ihr sollt mich alle kennen. Vom Kleinsten bis zum Großen unter ihnen. Das ist doch wunderbar. Und wenn wir dieses Blut betrachten und die Verse, vor allem im Neuen Testament, anschauen, was dieses Blut alles beinhaltet, diese Erlösung, ja, von dem auch Paulus ja in Kapitel 1 von Epheserbrief geschrieben hat, dann ist es wirklich was Besonderes. Er sagt ja in Vers 7 von Kapitel 1, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Ich habe hier einige Punkte aufgeschrieben, ja, die mir ein Eindruck geworden sind, auch in dem, was wir schon betrachtet haben in Kapitel 1 und 2, von was er alles erlöst hat. Es sind die Sünden, das, was uns entfernt von unserem Gott. Davon hat sein Blut uns erlöst. Da hat er uns erkauft, lobt den Herrn. Und er sagt in Kolosser 1 noch einmal, in welchem wir die Erlösung haben. Die Vergebung der Sünden. Wunderbar. Von seiner Seite sagt er, so viel an mir liegt, ich möchte dir vergeben. Egal, wo du vor der Konferenz warst, wo du vielleicht das ganze Jahr warst, ich will dir vergeben. Dafür habe ich mein Blut vergossen. Ich habe sogar mein Blut dafür gegeben, dass du gar nicht mehr in dieser Welt so wandeln musst, wie alle Menschen drumherum. Vielleicht können wir diesen Vers gemeinsam lesen. 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 19. Und ich möchte euch Geschwister in Karlsruhe bitten, die ihr zusammen seid, uns diese Verse vorzulesen. Voller Glauben. 1. Petrus 1, 18 und 19.
Da ihr wisst, Amen. Dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem heiligen, durch die Fächer überlieferten Wandel, sondern in dem kostbaren Blut Christi, als eines fehlerlosen und unbefleckten Lammes.
von eurem eitlen, durch die Väter überlieferten Wandel. Was unsere Gesellschaft uns mitgegeben hat, darin müssen wir gar nicht wandeln. Dafür ist sein Blut geflossen. Dafür hat er all das erlitten, damit er eines Tages das in das Wort schreiben kann. Dass wir von unserem eitlen, durch die Väter überlieferten Wandel erlöst worden sind, erkauft worden sind. Ist doch wunderbar. Was für eine Befreiung, Geschwister. Ich muss nicht mehr in mir selbst wandeln. Ich muss nicht mehr so reagieren wie mein Kollege, aufbrausend eine Spitze geben, um bloßzustellen vor den anderen, muss ich doch gar nicht so reagieren. Und wie schnell passiert's? Wie schnell? Gerade diese Woche noch, am vorletzten Arbeitstag, habe ich so eine Situation gehabt, wo ich genau so reagiert habe, wie er reagiert hatte vorher. Gerade zurückgeschossen. Nach der Besprechung habe ich gemerkt, es passt nicht. Das ist nicht mein Herr. Er hat mich erlöst von diesem eitlen Wandel. Ich musste Buße tun und sagen, Herr, es tut mir leid. Aber auch von toten Werken, schreibt der Hebräerbrief, Schreiber. Unser Gewissen reinigt von toten Werken. Was sind tote Werke? Ja, das sind Werke, die eben nicht sind wie in Vers 10, die guten Werke, die Gott bereitet hat, dass wir darin wandeln, sondern etwas, was ich aus meiner Kraft tue. Ein totes Werk. Aus meinem Fleisch heraus ist es sowieso tot. Und es kann sich wirklich gut anhören. Irgendwas organisieren, auch in der Gemeinde. Ich mache jetzt das und das. Ohne den Herrn ist es ein totes Werk. Auch dafür hat er sein Blut vergossen, um uns davon zu reinigen. Und ich komme zurück in Galater 3, wo wir es ja von dem Fluch schon hatten. Da sagt Paulus in Vers 13, Christus hat uns losgekauft aus dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns ein Fluch wurde. Lobt den Herrn. Alles Gesetz. Nicht nur diese Galater Juden, die dieses mosaische Gesetz wieder aufrichten wollten. Oder die Juden heute, die alles in irgendwelchen Regeln haben, wie was zu tun ist, was am Sabbat zu lassen ist. Das betrifft uns ja gar nicht. Ich bin nie jüdisch aufgewachsen. Aber wie viele Gesetze mache ich mir selber? Wie viel Wort, was ich vom Herrn eigentlich empfange, münze ich um in ein Gesetz für mich? Das muss ich jetzt so und so tun. Auch davon hat der Herr uns befreit. Auch dafür ist sein Blut geflossen. Lob den Herrn. Und dann möchte ich zurückkommen in Epheser 2. Gibt es noch diese Trennung, die hier der Paulus beschreibt, nicht nur von Christus getrennt, sondern von Menschen getrennt. Von der sogenannten Beschneidung wurden wir Unbeschnittene genannt. Die Juden haben damals sehr klar gesagt, und wir sehen das ja auch selbst in der Apostelgeschichte, wie das immer noch ein Kampf war unter den Gläubigen. Wir haben den Herrn ja für uns, aber doch nicht. Ja, ihr kennt diesen Streit, den da Petrus da hatte. Ja, und wie ist es heute? So schnell urteile ich, sagt der nicht, nach menschlichen Kriterien. Auch davon hat der Herr befreit, weil hier sagt er ja, zu jener Zeit von Christus getrennt, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israel und fremd den Bündnissen der Verheißungen. Und dann sagt er, nun aber nahe geworden. Ja, da waren äußerliche Trennungen. Und manchmal sind es auch Herzenstrennungen. Ich habe was gegen den anderen. Deine Brille passt mir nicht. Und jetzt versucht mal kurz aufzuwiegen, was der Herr erlitten hat, was wir vorher angeschaut haben in Jesaja und in Matthäus. was er gelitten hat. Und ich selber trenne mich von dir, weil mir deine Brille nicht passt. Oder deine Art zu beten passt mir nicht. Ist das nicht eine Schande für den Herrn? Ich versetze dich mal kurz in seine Situation. Und lass mal kurz letzte Wochen seines Lebens vor Augen gemalt bleiben. Und dann, wegen deiner Art, was auch immer, schon wieder sagst du was in der Versammlung. Was auch immer. Das geht so schnell. Aber auch dafür hat der Herr eine Lösung. Nahe geworden in dem Blut Christi. Und zum Schluss als letzten Aspekt, und das ist wirklich kein Anspruch auf Vollständigkeit, habe ich hier diesen Vers aus Apostelgeschichte 20 in meine Gliederung reingeschrieben, den wir ja auch schon betrachtet haben, dass er durch sein eigenes Blut die Gemeinde erkauft hat, erworben hat. Sagte Paulus zu den Ephesern, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Die Gemeinde hat er erworben. Wird sehr praktisch. Und wir werden es auch heute Abend und morgen noch weiter betrachten. Die Gemeinde an eurem Ort hat er durch sein eigenes Blut erworben. In Berlin. Hab Acht. Es ist sein Werk. Urteile nicht zu schnell über die Geschwister. Da hat jemand sein Blut vergossen, um die Gemeinde zu erwerben. Er, der Erlöser des Leibes, sagt Paulus in Epheser Kapitel 5. Nicht nur wir als einzelne Geschwister, sondern die ganze Gemeinde. Dafür hat er das erlitten, weil er wusste, ich bekomme meine Gemeinde. Ich erkaufe meine Gemeinde durch meinen Kreuzestod. Geschwister, von der Seite des Herrn ist alles vollbracht. Ihr kennt diesen Satz, kurz bevor er gestorben ist, wo er sagte, es ist vollbracht. Die Seite des Herrn ist klar. Wir lesen das hier, nahe geworden durch das Blut. Amen. Lob den Herrn. Und ich wünsche mir auch für heute Abend, dass wir voller Lob an diesen Tisch sind. Egal, ob wir hier physisch zusammen sind, egal, ob ihr Geschwister online dabei seid. Während des Tisches, Geschwister, scheut euch nicht, unseren Herrn für dieses Werk laut zu loben. In Liedern, in Gebeten, dem Herrn zu danken für sein wunderbares Werk. Das soll uns die Versammlung am Tisch des Herrn ausmachen. Nicht nur irgendwelche Dinge, entschuldigt bitte die Ehrlichkeit, aber nicht einfach was zum Besten zu geben, sondern das ist die Versammlung, wo es der Herr verdient, ihn von Herzen zu loben für sein vollbrachtes Werk, das er uns nahe gemacht hat in seinem Blut. Das ist seine Seite. Und unsere? Was machen wir damit? Natürlich, der Herr soll uns mal die Augen öffnen für das, was er getan hat. Das ist mal das Erste. Und dann geht's ganz praktisch weiter in unserem Alltag. Manchmal in der Versammlung. Hebräerbrief sagt der Schreiber im Kapitel 10, Vers 19, weil wir denn nun, Brüder, durch das Blut Jesu den Freimut haben, zum Eingang in das Heiligtum. Von der Seite des Herrn alles klar. Durch das Blut den Freimut zum Eingang. Dann geh hinein. Durch das Blut. Und diese Haltung hatte schon der Psalmist. Lass uns mal Psalm 32 lesen. Ich fände es schön, wenn ihr hier, die in der ersten Reihe seid, diese Verse mal zusammen vorlest. Psalm 32, Verse 3 bis 5. Das hat jemand gesagt, 1000 Jahre bevor das Blut des Herrn vergossen wurde. Wer hatte schon so eine Haltung? Psalm 32, Verse 3 bis 5.
Denn als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein kältiges Stöhnen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld deckte ich nicht zu. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Du vergabst zu mir die Schuld meiner Sünde.
Amen. Vers 5 nochmal, mit voller Glauben, laut.
Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld deckte ich nicht zu. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
So dem Herrn.
Das ist doch kostbar. So eine Haltung, die David hier uns vorlebt. Und er beschreibt, was ich glaube, wir auch ab und zu mal erleben. Als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Stöhnen. Geschwister, wie oft reagiert das Gewissen? Und ich merke es und ich tue es ab. Ist ja nicht so schlimm. Wird schon wieder. Ich schlaf mal drüber. Morgen ist wieder gut. Und am nächsten Morgen? Ist es wirklich gut? Oder ist ein geistliches Verschmachten? Dann denke ich so, oh, da ist ja noch eine Sache. Und dann fange ich an, mich zu verteidigen. Ja, aber die war zuerst. Soll jemand kommen und sich entschuldigen? In mir verschmachtet was. Der Geist verschmachtet. Das haben wir vorher gelesen in Jesaja. Gott zieht sich zurück. Ja, ich möchte nochmal diese Verse lesen. Von diesem Vers. Eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt. Gott macht die Augen zu, weil deine Sünde ist. Und der David sagt, ja, deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde. Und meine Schuld bedeckte ich nicht zu. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. All das, was wir gerade gesehen haben, unsere Sünden, unseren eitlen Wandel der Welt, ist manchmal eine kleine Sache, in der ich in dieser Welt was getan habe, irgendeine Zeitfresseraktivität, mich eine Stunde an meinem kleinen Gerät aufgehalten und einfach nur gechillt und gemerkt, das trägt mich immer weiter weg vom Herrn. Immer weiter weg. Jede Minute geht's weiter. Und der Herr gibt mir hinterher ein Empfinden, das war jetzt sehr weit weg von mir. Was machst du dann damit? Ja gut, mach ich halt aus. Okay, weiter geht's. Aber der Herr reagiert in dein Gewissen. Dafür bin ich auch gestorben. Ich habe doch dich erkauft von deinem eitlen Wandel. Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. So eine gute Haltung. Geschwister, in einer guten Weise wünsche ich mir, dass wir uns vor dem Herrn betrachten und vor dem Herrn mal zur Ruhe kommen. Sagen, Herr, gibt es hier eine Sache, die ich dir noch nicht bekannt habe? Versteht mich nicht falsch, mir geht es nicht ums Graben und Forschen. Ja, mache keine Psychoanalytik hier, bitte nicht. Aber manche Sachen wissen wir schon irgendwo da ganz hinten
in meine Nieren. Ja, der David sagt es an einer Stelle, es stach mir in meinen Nieren. Irgendwo, du musst mir gar nichts sagen, ich weiß es eigentlich schon selber. Und wo ist das Problem? Dann bekenn es doch dem Herrn. Lass uns doch auch mal diesen Nachmittag heute dafür benutzen. Heute Abend vor diesem Tisch, den wir gemeinsam feiern, wo wir sein Blut feiern, sagen, Herr, gibt es hier noch irgendeine Sache, die ich dir bekennen möchte? Muss, dann gib mir Licht. Dann bekenne ich sie dir gerne. Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und er hat es gemacht, der David. Ich weiß nicht, wie viel Zeit zwischen Psalm 32 und Psalm 51 war. Habe ich jetzt nicht geforscht. Aber wir kennen diesen Psalm 51, nachdem er diese schwere Sünde getan hat. Mit der Bathseba erst zu ihr eingegangen und dann den Mann umgebracht oder umbringen lassen. Hat einen ganzen Psalm geschrieben, als der Prophet Nathan zu ihm kam. Und diese Verse haben mich beschäftigt. Und bevor ich dazu komme, noch einen Satz zu diesem Vers 5 im Psalm 32. Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. In der Fußnote steht hier Rebellion. Ich will dem Herrn meine Rebellion bekennen. Oh, wie oft bin ich dem Herrn gegenüber rebellisch. Nee, Herr, das passt mir jetzt nicht. Nee, das will ich jetzt nicht. Rebellion. Bekennen Sie doch dem Herrn. Sag, Herr, ich lobe dich, dass du dein Blut auch für meine Rebellion vergossen hast. Ich kann sie dir jetzt bekennen. Und hier in Psalm 51, Verse 4 bis 7. Ja, lass uns das gemeinsam lesen. Psalm 51, Verse 4 bis 7, vielleicht in unserer Übersetzung gemeinsam.
Wasche mich gründlich von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist immer vor mir. Dich allein habe ich gesündigt und übel in deinen Augen getan, damit du gerecht wirst in deinen Worten und rein das ist, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, mir gefällt Wahrheit im Inneren, und in meinen Verborgenen tust du mir Weisheit und.
Vers 10 noch.
Lass mich hören, die Freude und Wonne, dass die Gemeinde fröhlich werden, die du zerschlagen hast.
Im Alten Testament wurde Isop benutzt, deswegen sagt er in Vers 9, reinige mich mit Isop. Wir haben das Blut des Lammes. Und David war sich seiner Sünden hier sehr bewusst und hat gesagt, ja, ich erkenne meine Übertretungen, ich anerkenne meine Übertretungen. Warum ist das dem Herrn so wichtig? Weil er wünscht, dass wir auch in der Praxis nahe sind durch sein Blut. Es geht ihm um seine Gemeinde, die er erkauft hat. Aber wenn ich als Mensch mit der Sünde so leichtfertig umgehe, bin ich ganz weit weg. Obwohl die Gemeinde nahe ist, obwohl wir nahe erkauft worden sind, kann ich als Gläubiger sehr weit weg vom Herrn sein. Und der Herr ist traurig darüber. Er möchte ja eine Wohnung Gottes im Geist haben. Dafür hat er uns lebendig gemacht. Und dafür hat er uns auch den Weg geschaffen, alle Zeit zurückzukommen in diese Nähe. Lob den Herrn dafür. Er ist treu. Er wartet darauf, dass wir bekennen. Und dann ist er sofort da. In Lukas 15 sehen wir dieses Gleichnis von diesem Vater, der nur darauf wartet, dass sein Sohn zurückkommt. Und sehr erstaunlich,
Er sagt nicht Schwamm drüber. Er lässt ihn bekennen. Schon spannend. Lukas 15, Vers 21, der Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt. Gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Okay, und dann hat der Vater unterbrochen, sagt, stopp. Aber er hat ihn diesen Satz sagen lassen. Vater, ich habe gesündigt. Er hat gewartet. Er sieht ihn von Ferne. Er wurde von Mitleid ergriffen. Er fiel ihm um den Hals. Jawohl, lob den Herrn. Wenn wir zu ihm kommen, der Vater fällt uns um den Hals. Aber er lässt ihn bekennen. Vater, ich habe gesündigt. Lern es in deinem jungen Alter zu bekennen. Einige hier unter euch frisch getauft vor einigen Monaten, lernt das sehr schnell zu bekennen. Ich habe gesündigt. Ich möchte wieder zurückkommen in die Gemeinschaft mit dir. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass sein Blut vergossen worden ist. Das ist keine Floskel, Geschwister. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und er sagt sogar im Alten Testament, wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden, weggewaschen. Lob den Herrn dafür. Amen. Ja, doch, es ist wunderbar. Ja, es ist ganz wunderbar, was der Herr getan hat. Und was in diesem kleinen Satz drin ist, nahe geworden in dem Blut Christi. Das ist die Grundlage dafür, dass wir seine Wohnung im Geist bauen können. Das ist die Grundlage dafür, dass wir auch, wie wir es ab heute Abend sehen werden, in diesen nächsten Versen, zu einem neuen Menschen geschaffen worden sind. Geschwister, ich bin dem Herrn sehr dankbar für sein vergossenes Blut. Lob den Herrn.
Ich denke, wir alle haben uns immer wieder gefragt und den Wunsch gehabt, wie kann ich dem Herrn nahe kommen, näher beim Herrn bleiben oder beständig dem Herrn nahe sein. Und ich lese mal vor aus Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Vollmacht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder hinausgeworfen ist, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis zum Tod. Dieser Verkläger, der ist ja Tag und Nacht aktiv, uns zu trennen, uns zu entfernen vom Herrn, von der Nähe zum Herrn. Aber es gibt ein sicheres Mittel, ihn zu überwinden. Und diesen Bösen, der uns immer wieder trennt, durch das Verklagen der Brüder, durch das Blut können wir ihn überwinden. Weil jedes Verklagen, wenn ich einstimme in sein Verklagen, trenne ich mich. So einfach geht es. Aber man muss diesen Verkläger durchschauen. Er ist wirklich sehr tief in unserem Beziehungsleben, im Gemeindeleben. Aber wir haben das Kostbare, was uns ihm sehr nahe bringt und das auch ihn zum Schweigen bringt. Eben das Blut und das Wort. Was kann er noch verklagen? Lob den Herrn für so eine Freiheit im Gemeindeleben, in der Gemeinschaft untereinander, durch sein kostbares Blut. Wir sind ihm nahe geworden und auch unsere Herzen kommen einander nahe, wenn kein Verklagen mehr da ist. Lob den Herrn für die Reinigungskraft seines Blutes.
Ja, ich möchte gleich das Zeugnis wiederholen, denn das war ein Zeugnis, was ich auch gerade geben wollte. Dieser Vers 11 in Kapitel 12 von Offenbarung. Ein ganz, Ganz wichtiger Vers. Sie haben ihn überwunden. Das sind die, die zum Schluss das Ziel erreichen. Das heißt, das Blut, das kostbare Blut des Herrn, wird uns begleiten bis zum Schluss. Die Anwendung des Blutes ist so notwendig. Das vergossene Blut des Opfers Jesus Christus, der mit seinem Opfer alle Opfer der Vergangenheit abgeschlossen hat und verwirklicht hat. Damit haben die alttestamentlichen Opfer ihre Erfüllung gefunden. Es war ja nur im Hinblick auf dieses Opfer ein Opfer damals, dass sie Tiere opferten und so weiter und so weiter. Aber der Herr hat ein für allemal sich geopfert. Einmal. Kapitel 9 und 10 vom Hebräerbrief zeigt so oft, immer wieder, mit einem Opfer, ein für allemal. 6 oder 7 Mal steht es da. Das ist ihm wichtig, ein für allemal. Auch wir im Glauben, im Rückblick auf dieses Opfer können sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Und dann, wie der Psalmist sagt in Psalm 51, dann werde ich weiß wie Schnee. Was ist weiß wie Schnee? Gibt es noch ein weißeres Weiß als Weiß? Ich kannte einen Künstler, der sagt, ich arbeite hier mit dem schwärzesten Schwarz, das es überhaupt gibt. Das ist Kohlenstoff. Aber der Herr macht uns weiß, weiß, weiß wie Schnee. Ist das nicht ein gutes Bewusstsein, ich bin weiß wie Schnee? Und das wird dann auch in Zukunft für mein Gewissen ein guter Gradmesser sein. Weiß wie Schnee. Nein, ich will mich nicht verunreinigen. Nein, ich will für den Herrn rein sein. Eine reine Braut für den Herrn. Das ist unser Privileg vor dem Herrn. Selbst ein Privileg vor allen anderen Menschen. Lass uns wirklich das auch genießen. Weiß wie Schnee. Und sie haben ihn überwunden, den Verkläger der Brüder. Bis zum Ende. Was haben sie noch gemacht? Ihr Seelenleben nicht geliebt. Nicht geliebt. Weißt du, die Seele, die möchte immer schnell, schnell unter den Teppich kehren. Nein, nein. Lade alles ab beim Herrn. Alles dein Herrn abladen. Lieber einmal mehr bekennen als zu wenig. Aber was du schon bekannt hast und vergeben ist, das ist vergeben. Da brauchst du dich nicht mehr drum zu kümmern, ist es beim Herrn. Kommt her zu mir alle, sagt der Herr, die ihr euch abmüht und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her! Jeder hat irgendwo sein Päckchen. Wollen wir nicht dem Herrn das Päckchen geben? Gib es doch ab. Meine nicht, mit deiner Seele jetzt dein Recht durchzufechten. Nein, gib es ab. Der Herr ist dein Recht. Er hat am Kreuz alle Gerechtigkeit erfüllt. Du bist nie gerecht durch deine eigene Gerechtigkeit. Wie viel Schwierigkeiten macht die eigene Gerechtigkeit im Gemeindeleben? Ich habe doch Recht. Ich habe Recht. Und ich sammle noch andere, die mir Recht geben. Und zum Schluss haben wir das Riesenproblem in der Gemeinde. Aber wir müssen ihn überwinden, den Verkläger der Brüder, den wir unser Seelenleben nicht lieben. Und das Wort ihres Zeugnisses. Lob den Herrn. Sprechen, wenn wir frei sind, gefüllt sind, gerechtfertigt sind, haben wir auch Freimut zu sprechen. Reden das Wort Gottes, reden die Wahrheit, haben den Sieg, indem wir ihn bekennen. Lob den Herrn.
Diese Verse in Epheser 2, sie zeigen so eine wunderbare Wahrheit, wie eins wir mit Christus gemacht wurden. Er hat uns aus dieser Ferne zurückgebracht. Wir sind mit ihm zusammen begraben mit ihm zusammen auferweckt. Wir sitzen sogar mit ihm zusammen in den Himmeln. Wir sind mit ihm in Einheit zusammen in den Himmel niedergesetzt. Was für eine wunderbare Einheit haben wir mit Christus. Das ist so ein Privileg, in dieser Einheit mit Christus tagtäglich zu leben. Ob ich es fühle oder nicht, ich habe diese wunderbare Einheit mit ihm geschenkt bekommen und darf den Glauben ergreifen. Aber eins ist mir auch bewusst geworden, wenn ich gegen den Herrn sündige, dann verlasse ich diese Einheit. Ja. Und da ist schon ein wirklicher wichtiger Punkt. Wenn ich bewusst gegen den Herrn handle, Sünde trennt immer von Gott. Ja. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass ich das Blut kenne. Dass ich nicht in dieser Situation bleibe, in dieser, jetzt sehe, oh, jetzt irgendwie bin ich rausgefallen. Irgendwo bin ich nicht im Herrn geblieben. Dann muss ich diesen Weg kennen und anwenden. Herr, es ist was passiert, es war nicht gut, aber ich habe dein Blut. Das hat für mich bezahlt. Du hast diesen Preis bezahlt, damit ich mit Freimut kommen kann. Dass mich nichts fernhält von dir. Lobe den Herrn, das ist auch so eine wunderbare Wahrheit. Nicht nur, dass wir diesen Stand bekommen haben, sondern alles, was der Feind tut, es kann uns nicht fernhalten. Ich habe den Weg, es abzulegen. Ich habe den Weg, mich zu reinigen. Dieses Blut spricht für mich. Es klagt mich nicht an, es spricht für mich. Und ich habe diesen Weg, diese Einheit gleich wieder zu ergreifen. Und das ist so eine wunderbare Wahrheit, die unser Christenleben wirklich so voller Freude macht und befreit. Ja, wenn wir da wegbleiben, dann geht es uns wie David. Wir trocknen aus. Also ich merke, wenn ich in der Sünde lebe und es nicht bekennen kann, das trocknet mich aus. Die Gemeinschaft ist einfach blockiert mit den Geschwistern, mit dem Herrn. Aber lob den Herrn, da müssen wir nicht bleiben. Ich habe dieses Blut des Herrn und überwinde den Verkläger und komme in diese Gemeinschaft hinein. Und da brauche ich gar nicht aufs Gefühl schauen, sondern auf die Tatsache, die der Herr vollbracht hat. Die nehme ich im Glauben und wir haben diesen Zugang und das kann ich bezeugen. Wenn immer ich das Blut angewandt habe, ich habe gemerkt, der Herr hat vergeben. Die Gemeinschaft ist nicht mehr gehindert. Nimm den Zugang und übe Freimut. Amen.
Heute Morgen habe ich einen Psalm gelesen, in Psalm 22, da heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung? Durch seine Ferne sind wir auch nahe geworden, in seinem Blut. Geschwister, vielleicht merkt ihr das nicht, dass wir oftmals ferne sind, aber der Herr hat gesagt, immer wenn wir Freimut nehmen, durch sein Blut hinzuzutreten in das Heiligtum, denn er ist unser Hohepriester, er steht für uns ein, dass wir zu ihm zurückkommen. Ich lobe den Herrn, dass es so einfach ist, dem Herrn seine Schuld zu bekennen. Und der Herr, bevor du dich versiehst, hat er dich schon umarmt. Und du bist frei von allem, wie auch gesagt wurde, weiß wie Schnee. Und sogar wie weiße Wolle. Lob den Herrn, so annehmbar, so wunderbar, dass wir solch einen wunderbaren Herrn haben, der uns so einen herrlichen, einfachen Zugang zu ihm gegeben hat. Und noch einmal, durch seine Ferne sind wir eigentlich auch nahe geworden. Dass er sein Leben lang sogar immer eins mit dem Vater wurde, könnt ihr euch das vorstellen? Dann ist er einige Stunden am Kreuz fern vom Vater gewesen, um unsere Rebellion willen, um unsere Schuld, um unsere Sünde willen. Das war für ihn schon schlimm. Fern von Errettung. Der Vater hat den Herrn verlassen für uns. Lob den Herrn.
Ja, lob den Herrn für das kostbare Blut des Herrn.
Das Blut des Herrn hat so eine Reinigungswirkung. Ich schätze auch, das Blut des Herrn, es hat auch so eine besitzklärende Wirkung. Also wir sind erkauft durch das kostbare Blut des Herrn. Es hat ein Transfer stattgefunden, ein Besitzwechsel. Wir sind losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Wir sind gerettet vom Lauf dieses Zeitalters, aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Also ob wir das spüren oder nicht oder was auch immer war, das Blut des Herrn hat uns zu Gott zurückgebracht. Und noch einen Aspekt, der in diesen Versen hier so wichtig ist. Jeder braucht das Blut des Herrn für seine persönliche Reinheit und Beziehung zum Herrn. Aber das Blut des Herrn hat auch uns zusammen zu Gott nahe gebracht. Hier heißt es sehr deutlich in diesen Versen, ihr wart getrennt von Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Nun aber, lobe den Herrn in Christus, seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden in dem Blut Christi. Lob den Herrn, dieses Blut hat uns zusammen vereint und nahe gebracht. Ist das nicht eine großartige Wirkung des Blutes? Wir kommen einander nahe, nicht aufgrund dessen, dass alles mit uns glatt ist oder nichts jetzt geschehen ist oder keine Beleidigung oder kein schiefer Blick oder ein ungeschicktes Wort. Wir sind nahe durch das Blut Christi. Ja, und das ergreifen wir im Glauben. Ich möchte das wirklich so stark betonen. Wenn etwas zwischen uns ist, wenn der Feind da etwas reinbringen möchte, wir glauben dem kostbaren Blut Christi. Durch das Blut sind wir einander nahe geworden. Herr, wir danken dir für dein Blut. Er ist der Erlöser des Leibes. Das heißt, er hat die Einheit hergestellt. Wir sind eins durch das Blut unseres Herrn. Und wenn etwas im Herzen hineinkommt, was diese Einheit untergräbt, in Frage stellt, stört oder gar zerstört, dürfen wir dem nicht Raum geben, sondern halten die Wahrheit fest in der Liebe. Wachsen in unser Haupt hinein. Und sind ein Leib in Christus. Also, dieses Wort in Apostelgeschichte, Christus hat die Gemeinde durch sein eigenes Blut erkauft. Das dürfen wir nicht irgendwie beschädigen, dem Feind nicht erlauben oder durch Unglaube oder durch Trotz und Stolz im Herzen das schmälern. Und das Werk des Herrn schädigen oder mindestens den Herrn, ja, traurig machen, beschämen. Er hat sein eigenes Blut vergossen. Er ist der Erlöser des Leibes. Unsere Einheit ist geworden durch das Blut des Herrn. Lobe den Herrn für den einen Leib. Diesem Bewusstsein lass uns auch den Tisch feiern heute Abend. Es ist nichts zwischen uns. Das Blut des Herrn, auch zwischen Brüdern, macht Frieden. Das Blut des Herrn ist wichtig für die Einheit im Leib. Es ist gut zu bekennen und auch sich zu entschuldigen. Aber unsere Einheit besteht nicht darin, dass wir alles besprochen haben. Unsere Einheit ist durch das Blut des Herrn am Kreuz. Lobe den Herrn für dieses wirksame Blut. Lass uns das festhalten, neu ergreifen, praktizieren und auch einander nahe sein in Christus durch das Blut des Herrn.